ARD Sounds.
Wo andere Städte mitten auf ihren Marktplätzen große Männer und Stadtväter ehren oder den Roland aufstellen, macht Annaberg-Buchholz etwas ganz anderes. Hier steht die Statue einer Frau. Stolz ist ihre Haltung, in der linken Hand ein Stück Klöppelspitze, neben sich den Klöppelsack. Barbara Uthmann. Sie sei die Mutter, gar die Erfinderin des Klöppelns. So liest man es in alten Darstellungen. Doch Barbara Uthmann war viel mehr. Eine erfolgreiche Geschäftsfrau, eine Unternehmerin in der, modern gesprochen, Montan-, Immobilien- und Textilbranche. Und sie legte den Grundstein für Annabergs Aufstieg in der Posamentenindustrie.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo Charlie.
Glück auf.
Du kommst gleich quasi aus dem Erzgebirge noch vom Feeling her, um das mal schön neudeutsch
zu sagen. Ja genau, ich wollte uns da gleich mal lokal verorten, wobei das ja nicht erzgebirgig war, das will ich jetzt hier nicht nachahmen, das klingt immer peinlich, finde ich, also deswegen.
Ja, das muss man halt richtig können.
Das muss man können, das ist schon eine eigene schöne Sprache.
Auf jeden Fall. Dieses Mal geht's um eine besondere Weltgeschichte und zwar gar nicht vielleicht so inhaltlich, sondern man kann wirklich sagen, das ist eine, die sich vielfach gewünscht wurde.
Genau. Nach unserem Podcast über die Eisenkunstgießerei Lauchhammer und die Freifrau von Löwendal, da hatte ich ja im Nachgespräch gesagt, ich würde gern öfters Frauen vorstellen, die als Unternehmerinnen aktiv waren. Und daraufhin gab es eine ganze Reihe von Mails mit Vorschlägen, so zum Beispiel von Sandra Wanninger, von Hans-Joachim Enderling, Hagen Brautsch oder auch Andreas Paschke. Und auch Thomas Lang hat mir gemailt. Und da gab es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Nicht nur Frauen, die als Unternehmerinnen aktiv waren, auch für weitere Frauenthemen. Und ich freue mich sehr, dass es diesmal geklappt hat und ich endlich mal die Barbara Uthmann machen kann.
Genau, und wie schon auf jeden Fall schon mal einen großen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer für diese Vorschläge. Barbara Uthmann, eine sehr spannende Frau. Wir gucken quasi ins 16. Jahrhundert. Sie ist ein bisschen bekannt dafür, auch die Erfinderin des Klöppelns zu sein. Ich habe es ja gerade schon gesagt, als es bei der Anmoderation um ihre Statue geht, die da ja auch mitten auf dem Marktplatz steht. Aber sie ist ja eigentlich gar nicht die Erfinderin des Klöppelns, nicht wahr? Das sollten wir gleich mal richtigstellen.
Nein, das ist sie nicht. Wer das Klöppeln erfunden hat oder wo, das ist umstritten unter den Historikern. Vermutlich Italien. Aus Italien gibt es das erste Musterbuch 1557. Vielleicht aber ist es auch Brabant, Flandern gewesen, wo es hergekommen ist. Wir wissen es nicht.
Aber sie hat was ganz anderes geleistet und war sehr erfolgreich darin, wenn man in die Geschichte guckt. Vielleicht kannst du das schon mal kurz ein bisschen anreißen, bevor wir dann in die Details gehen.
Naja, sie war eine Unternehmerin und das in einer großen Bandbreite. Also Montanindustrie, Immobilien, dann eben das Textilgeschäft. Nebenbei musste sie ja noch ihren Haushalt managen. Das sollte man ja auch nicht unterschlagen mit 12 Kindern.
Wow.
Also sie war da einfach sehr fit und sehr erfolgreich. Und das ist auch die große Leistung, die mich da auch sehr interessiert hat. Als Frau in dieser Zeit, wo wir ja immer das Bild haben, Frauen waren rechtlos und die Männer haben die Geschäfte gemacht. Und dann gibt es eine Frau, die da als Unternehmerin erfolgreich ist. Das hat mich schon immer gereizt.
Ja, und da würde ich doch sagen, die ganze Geschichte, die hören Sie nun im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Das ist typisch Erzgebirge und das klappert auch so schön. Ich sage immer, das ist was Meditatives. Man macht ja immer wieder die gleichen Bewegungen und irgendwo ist das total entspannend.
Manuela Fischer klöppelt seit ihrem 5. Lebensjahr, ist gelernte Klöpplerin, war Klöppelkönigin und leitet die Klöppelschule in Annaberg und knüpft damit an das Erbe der Barbara Uthmann an.
Also ich verehre sie sehr, also zum einen als Frau, was sie damals geleistet hat im 16. Jahrhundert, das ist schon sehr bedeutend. Sie hatte 12 Kinder, ich 3, also aus einer Sicht von einer Mutter finde ich sie also sehr beeindruckend, wie sie das alles gemeistert hat in der damaligen Zeit.
Die damalige Zeit, es ist die Zeit des zweiten oder großen Berggeschreis im Erzgebirge. 1470 werden in Schneeberg und 1491 am Schreckenberg reiche Silbergänge gefunden. Knappen, Hauer, Markscheider und Hüttenleute kommen ins kaum erschlossene, unwirtliche Bergland. Hoffen auf Reichtum oder zumindest ein gutes Auskommen. Nur 5 Jahre später wird vis-à-vis des Schreckenbergs eine Stadt gegründet.
Der
Großvater Barbara Uttmanns, der Johann vom Elterlein, war der erste Richter der Stadt Annaberg.
Weiß Reinhard Unger. Der 73-jährige Annaberger ist das wandelnde Geschichtswissen der Stadt, hat wohl jeden Brief, jede Rechnung, jedes Schreiben von Barbara Uttmann in der Hand gehabt. Und so weiß er auch, dass in den ursprünglichen Dokumenten die Familie nicht einfach Elterlein heißt, auch nicht von Elterlein, sondern vom Elterlein. Einfach, weil sie aus dem nahegelegenen Örtchen Elterlein stammt.
Der hat auch erfolgreich Bergbau betrieben, weil alles hing mit dem Bergbau zusammen. Wer das Kleingeld hatte, konnte im Bergbau investieren.
Und Johann vom Elterlein hat das nötige Kleingeld. Nicht zuletzt, weil er das gesamte Areal aufgekauft hat, auf dem von 1496 an Annaberg aufgebaut wird. Auch sein Sohn Heinrich investiert in den Bergbau und hat als Zehntner eine wichtige Position inne. Er rechnet die Erze ab und führt die Steuern, den Zehnten, an Herzog Georg ab. Es ist also eine wohlhabende und wichtige Familie, in die Barbara 1513 oder 14 als viertes Kind hineingeboren wird. Über ihre Kindheit ist nichts bekannt, auch nichts über einen Schulbesuch. Stadtarchivar Wolfgang Blaschke ist aber überzeugt, Barbara habe lesen, schreiben und rechnen gelernt.
Gerade in den Kaufmannsfamilien war klar, man musste zumindest rechnen und schreiben, man musste auch Briefe lesen können und Tabellen. Und natürlich als Frau, man musste auch so einen großen Kaufmannshaushalt führen. Das sind Fähigkeiten, die man in der Jugend erlernt hatte. Und wir gehen ja davon aus, dass sie zusammen mit ihrem Bruder, Hans, glaube ich, hieß er, bei Adam Ries zumindest die Rechenschule besuchte. Das wurde dort bezahlt. Und meistens wurden die Mädchen damals, wenn man es sich leisten konnte, natürlich auch zu Hause unterrichtet.
Sicher ist, dass Barbara als 15- oder 16-Jährige den 7 Jahre älteren Christoph Uttmann heiratet. Der stammt aus einer schlesischen Tuchhändlerdynastie mit familiären Verbindungen bis nach Nordfrankreich, die aber auch im erzgebirgischen Bergbau aktiv ist.
Weswegen das wahrscheinlich der Grund war, warum der Christoph Uttmann als einer der Söhne oder Nachfahren der Familie hier schließlich nach Annaberg gekommen ist, um das selber wahrzunehmen dort, diese Bergwerkssache und Kuxe und Handelsbeziehungen.
Geld kommt also zu Geld, Geschäft zu Geschäft, als Barbara vom Elterlein und Christoph Uttmann 1529 heiraten. Als Christoph 24 Jahre später stirbt, hat Barbara 15 Kinder geboren, von denen ein Dutzend das Erwachsenenalter erreicht, hat Haus und Hof gemanagt und ist auch mit den Geschäften ihres Mannes vertraut.
Denn wenn der auf Reisen war, die waren ja dort auch oft aufs Reisen, auf Aufwärts unterwegs, musste ja irgendjemand dort zu Hause sein, wer sozusagen vor Ort die Geschäfte weiterführt oder im Namen des Mannes etwas sagen konnte dazu. Das war dann meistens natürlich ein näherer Angehöriger, aber außer ihrem Bruder Heinrich wäre niemand da gewesen, auch von den Uttmanns nicht. Und sie hatte ja die Fähigkeit deshalb, weil sie ja das im eigenen Hause gelernt hat, wie führe ich einen großen Haushalt, was gehört alles dazu. Und diese Fähigkeiten immer wieder über die Jahre geübt und auch trainiert. Man hat ja auch Empfänge gegeben für Befreundete, man hat gesprochen. In dieser Frühzeit, muss ich vorstellen, es war ja alles miteinander, wie sagt man, versippt und verschwägert. Und man kannte sich einfach und man musste sich auch genau kennen, um zu wissen, mit wem und was macht man eben für Geschäfte. Und das sind eben so diese Voraussetzungen dafür, dass du sagen konnte, ich habe jetzt hier über 20 Jahre mitgewirkt daran, das kann ich jetzt auch selber machen.
Und das macht die 39-jährige Witwe. Sie übernimmt selbst die Leitung der familiären Unternehmen. Ganz so unerhört und einzigartig, wie es in späteren Zeiten dargestellt wird, ist es nicht. Handwerkerwitwen führen die Geschäfte ihrer Männer fort, Kauffrauen wirtschaften auf eigene Rechnung. Die wenige Jahre ältere Leipzigerin Apollonia von Wiedebach übernimmt nach dem Tod ihres Mannes dessen Aufgaben als herzoglicher Rechnungsführer, ist de facto sächsische Finanzministerin. Als sie erneut heiratet, geht das lukrative Amt auf ihren neuen Mann über. Barbara Uttmann wählt einen anderen Weg. Sie heiratet kein zweites Mal. Was aber nach den Gepflogenheiten ihrer Zeit bedeutet, dass sie einen Vormund für Rechtsgeschäfte braucht. Wolfgang Blaschke.
Also bei offiziellen Schriftstücken steht da natürlich immer der Name des Vormundes drin. Das war eben der Stadtschreiber, der Kämmerer, also auch Leute, die man kannte und über Jahre mit denen umgegangen ist. Es musste natürlich immer ein Vertrauensverhältnis da sein zwischen diesen Personen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Das war aber eher eine Formalie. Niemand der Vormunde hätte es gewagt, einer Barbara Uttmann sozusagen in die Suppe zu spucken. Denn hinter ihr standen ja so zwei große Familienbereiche. Die von Elterleins auf der einen Seite und von ihrem Mann, die Uttmanns.
Also übernimmt Barbara Uttmann die familiären Unternehmen. Den Bergbau samt Metallhandel und Verhüttung und die Herstellung von Borten, Bändern, Spitzen. Und da ist noch das Klöppeln, das sie wahlweise erfunden, ins Erzgebirge gebracht oder damit zumindest Geld, viel Geld verdient haben soll. Allerdings, so sagt Reinhard Unger, sprechen die Rechnungen eine klare Sprache. Das lukrativere Unternehmen ist der Metallhandel. Nicht zuletzt, weil den Uttmanns mit der Seigerhütte Grüntal einer der modernsten Hüttenbetriebe Sachsens gehört. Seigern bezeichnet einen Prozess, bei dem das Silber mit Hilfe von Blei aus Kupfer gelöst wird. Anschließend werden Blei und Silber getrennt. Am Ende bekommt man reines Kupfer und reines Silber.
Der Christoph Uttmann schon hat sich, um das Seigerwerk gewinnbringend zu gestalten, vom Kurfürst August I. ein Privileg ausstellen lassen, wonach ihm alle in den umliegenden Kupferzechen geförderten Erze zu einem vom Landesherrn festgelegten Preis abgetreten werden mussten. Und das ist natürlich lukrativ gewesen, weil der dem Landesherrn zustehende Anteil mit dem Zehnten bereits abgegolten war. Und über das geschmolzene Metall, also das Silber und das Kupfer, konnte der Besitzer der Seigerhütte selbst verfügen. Das war also eine äußerst lukrative Angelegenheit,
die Barbara Uttmann jahrelang weiterbetreibt, bis die sächsischen Fürsten merken, welche Goldgrube die Seigerhütte ist und das Privileg nicht verlängern. 1567 verkauft Barbara Uttmann die Seigerhütte Grüntal an den Kurfürsten. Wobei der Begriff Seigerhütte ihren Besitz nur unvollkommen umschreibt. Es ist eine ganze Siedlung mit Wohnhäusern für die Hüttenarbeiter, mit Mühle, Fischteichen, Imkerei, umgeben von einem festen Zaun als Schutz vor Überfällen.
Die Besonderheit war, dass sie dort den Seigerhüttenleuten eigentlich soziale Bedingungen zubilligte, also die wir erst seit der Weimarer Republik eigentlich kennen. 8 Stunden Arbeitstage, Nahrung, Versorgung im Krankheitsfall, andere weitere Dinge. Und nachdem der Kupferhammer dann von der Uttmann weg ist, musste auch bestätigt werden, dass diese sozialen Belange auch beibehalten worden sind. Das ist natürlich nicht verwunderlich, denn die Seiger oder die Hüttenleute gerade hatten wirklich eine geringe, das wusste man damals auch schon, geringe Lebenserwartung, einfach durch die Einatmung dieser giftigen Metalldämpfe.
Über 13.000 Gulden lässt sich der Dresdner Hof den Erwerb der Uttmannschen Hütte kosten. Barbaras lukrativstes Investment ist damit weg. Es bleiben aber noch die Kupfergruben und Immobilien und die Klöppelei. 900 Klöpplerinnen soll sie beschäftigt haben. So ist es in einem Schreiben aus dem Jahre 1571 zu lesen.
Ich habe dann die Zahlen, die dort genannt sind, mal alle addiert, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass das maßlos übertrieben sein müsste, denn man kommt da auf 2500 Personen, die diese Frauen angeblich beschäftigten. Annaberg hatte 1550, aber nur 5114 Einwohner. Nach dem Schreiben an den Rat wären ungefähr 2/3 der Einwohner Annabergs mit der Herstellung von Borten und Spitzen beschäftigt gewesen. Und das halte ich für maßlos übertrieben. Es gab ja noch Handwerk, den Bergbau gab es immer noch. Also kann die Zahl auch gar nicht stimmen.
Meint Heimatforscher Reinhard Unger, dem beim genauen Lesen noch eine Ungereimtheit aufgefallen ist.
Ich habe mir dann mal das Schreiben aus dem Archiv geben lassen und habe es mir durchgelesen, habe es abgeschrieben und festgestellt, dass da kein Wort von Klöpplerinnen drinsteht.
Und doch ist es nicht nur die Gartenlaube, die anno 1870 über die gute Fee aus dem Erzgebirge schreibt, die das Klöppeln erfunden und so hunderten Frauen einen Verdienst gesichert hat. Der historischen Überlieferung halten diese Erzählungen alle nicht stand. In dem erwähnten Schreiben ist von Bortenwirkerinnen die Rede, nicht von Klöpplerinnen. Ob man damals aber zwischen Bortenwirken und Klöppeln überhaupt unterschieden hat, ist eine unter den Heimatforschern strittige Frage. Erstmals erwähnt wird das Klöppeln in einer lateinisch geschriebenen Chronik.
Jetzt kann man sich über die Übersetzung aus dem Lateinischen natürlich streiten. Das Klöppeln kam hier um 1561 auf. Ziemlich genau datiert das dort. Ob die Übersetzung korrekt ist, ist was anderes, denn landschaftlich sind die Begriffe fürs Klöppeln unterschiedlich. Gehen Sie nach Niederlanden, würden Sie Zacken sagen. Hier sagt man eben Spitzen.
Stadtarchivar Wolfgang Blaschke gibt sich salomonisch. Was er auf jeden Fall weiß, die Nachfrage nach bunten Bändern, Borten und Spitzen ist Mitte des 16. Jahrhunderts hoch. Nicht nur die Dame, auch der Herr von Welt schätzt aufwendig gefaltete Spitzenkragen und Spitzenmanschetten, liebt bunte Bänder an Hauben und Hemden. Und da kommt die Klöppelei ins Spiel. Ist sie aus Italien ins Erzgebirge gekommen oder wird sie über den französischen Zweig der Uttmanns in Annaberg populär?
Da heißen sie natürlich nicht Uttmann, sondern Ottoman. Das hatten schon Forscher vor uns dann eben herausgefunden. Und ich persönlich habe eben die Vermutung, dass über diese Kontakte der Familie Uttmann hinweg auch die Kenntnisse der Spitzenherstellung darüber theoretisch auch hierher gekommen sein konnte. Also eine Abwandlung von der Sage von der schönen Brabanterin sozusagen. Ja.
Womit Wolfgang Blaschke nicht auf Elsa von Brabant und die Lohengrin-Sage anspielt, sondern auf eine Annaberger Legende, nach der eine Brabanterin vor den Calvinistenverfolgungen in den Niederlanden nach Annaberg geflohen ist und die Kunst des Klöppelns mitgebracht habe. Zeitlich möglich. 1561 wird das Spitzenklöppeln erstmals erwähnt und habe sich, so heißt es, durch die hochherzigen Bemühungen der Frau Uttmann rasch verbreitet.
Barbara Uttmann, also ich sage jetzt mal, meine Meinung ist meistens so ein Streitthema. Hat sie geklöppelt, hat sie nicht geklöppelt? Was sie gemacht hat, was wirklich erwiesen ist, dass sie Menschen damals, also nicht nur Frauen, auch Männern, weil ja damals der Silberbergbau zum Erliegen kam und dann musste ja ein neuer Broterwerb her und sie hat den Leuten Arbeit gegeben. Das heißt, sie hatte ein großes Verlegersystem. Sie hat praktisch den Leuten das Muster gegeben und hat dann gesagt, von dem Muster klöppelst du jetzt, ich sage jetzt mal 10 Meter. Damals wurden also viel so lange Bänder geklöppelt, also Meterware, sage ich jetzt mal so. Ne? Und jede Klöpplerin, die hatte ihr eigenes Muster und das hat die quasi blind geklöppelt.
So wie es Manuela Fischer auch immer mal während des Gesprächs macht. Und für alle, die sich fragen, was Klöppeln ist und wie man es macht, hat sie eine Erklärung.
Also, ich habe jetzt hier 4 Klöppel, das heißt also 2 Paare. Und ich fange rechts an und drehe den rechten Faden nach links. Das mache ich auf der linken Seite auch, den rechten Faden nach links, das nennt man drehen. Und in der Mitte, die beiden werden verkreuzt, dann kommt der linke Faden nach rechts. Und wenn ich das immer aneinander füge, ergibt das ein ganz tolles Geräusch, weil die Klöppel bestehen aus Holz. Und was dabei entsteht, ist das Anfangswerk, wenn man das Klöppeln lernt, das ist der sogenannte Flechter. Also Klöppeln ist ein Flechten von Fäden. Und das Tolle am Klöppeln, wenn ich es rückwärts wieder aufmache, wird es für den Zuhörer wahrscheinlich nicht anders klingen wie vorwärts. Aber ich kann das Ganze rückwärts wieder aufklöppeln. Und dann ist es wieder weg.
Die Fäden winden sich um Stecknadeln, die scheinbar willkürlich im sogenannten Klöppelsack stecken, tatsächlich aber ein kompliziertes Muster ergeben. Geklöppelt werden alle Fäden, Leinen, Wolle und Baumwolle, aber auch feine Gold- und Silberdrähte.
Das ist eben ein Vorrecht, was vom Landesherrn, zum Beispiel den Annabergern, exklusiv gegeben worden ist und deshalb wahrscheinlich auch die Bedeutung dazu, dieses Herstellen hochwertiger Textilien, seien es jetzt nur Spitzen, Borten oder Schnuren, war ein weiteres, ein wichtiges beständiges wirtschaftliches Standbein für Annaberg-Buchholz insgesamt als Stadt.
Barbara Uttmann hat offenbar das Potenzial und die Verdienstmöglichkeiten im Klöppeln, Borten, Wirken und Handeln schnell erkannt und entschlossen genutzt. Bereits 1560 bestellt Kurfürstin Anna bei ihr etliche Borten. Ob es sich dabei wirklich um Borten, also bunte bestickte Bänder, oder um Klöppelspitzen handelt, ist umstritten.
Spitzen sind ein hochpreisliches Produkt. Hochpreisliches Produkt bedeutet, immer mit relativ geringem Aufwand kann ich große Ergebnisse, also finanzieller Art, passieren. Also sie hat natürlich darin investiert, das geschieht über das sogenannte Verlagswesen. Das heißt, die technischen Sachen stelle ich als Unternehmer, sprich also den Zwirn, ich gebe die Vorlage hin, unter Umständen auch die notwendigen technischen Voraussetzungen, wie die Klöppeln, Klöppelsäcke und so weiter und so fort, Ständer. Und da der Bedarf recht groß war, hat man auch recht viele beschäftigt, sozusagen als Lohnarbeitnehmer, Stücklohnnehmer. So, das wäre vielleicht jetzt so das Zeichnende. Und Sie als Unternehmer geben vor, ich brauche Spitzen der und der Qualität, die und die Art. Du machst das jetzt, wenn du dann ablieferst, kriegst du so und so viel Groschen, dafür so und so viel Groschen. Und es wird dann eben verkauft, entweder eben hier vor Ort auf den beiden großen Jahrmärkten, dem An- und Letaremarkt, oder man bringt die Sachen eben zu den größeren Handeln, eben bis nach Leipzig oder anderswo weiter. Und weil eben relativ viele der Leute daran partizipierten, nicht nur von ihr, es gibt also mindestens ein Dutzend anderer bürgerliche Familien, die das so betrieben gehabt, wächst also in der Stadt dieses wirtschaftliche Standbein immens heran und wird also zu einer großen Bedeutung.
Und das über den Tod von Barbara Uttmann 1575 hinaus, sagt Bastian Guttke vom Erzgebirgsmuseum Annaberg-Buchholz.
Weil diese Geschichte der Barbara Uttmann quasi den Auftakt gibt zu dieser gesamten Erfolgsgeschichte der Posamentenmacherei und später dann eben auch mit der Industrialisierung das weiter ausstrahlt und hier die Posamentenindustrie ins Leben gerufen wird, die eine derartige Bedeutung hier dann eben erlangt hat, um 1900, dass hier die ganze Stadt davon gelebt hat, also Annaberg wirklich weltweit Bedeutung erlangt hat mit dieser Posamentenfertigung.
Posamenten sind Zierbänder. Borten mit und ohne Fransen, aber auch Kordeln, Litzen, Quasten, Epauletten und Schulterstücke für Uniformen. Hergestellt in dutzenden Firmen und in Heimarbeit, bringen sie auch nach dem Ende des Bergbaus Geld und Wohlstand in die Stadt. Und aus der Montanunternehmerin Barbara Uttmann wird in der Erinnerung die Erfinderin des Klöppelns.
Das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Ja. Es gibt dafür überhaupt keinen historischen Beleg, zumal man natürlich ganz genau weiß, die Klöppelei ist wesentlich älter noch, als hier in Annaberg sie eingeführt wurde. Und es fehlen auch wirkliche Belege darüber, dass Barbara Uttmann irgendetwas mit dem Klöppeln zu tun hatte. Das heißt, man hat ihr eigentlich das zugeschrieben, weil sie eine sehr prominente Person war, eine historische prominente Person. Und die Klöppelei hier im Erzgebirge eben sehr beliebt und sehr verbreitet ist und auch von vielen Amateurinnen und Amateuren eben gepflegt wird, auch im Sinne der Volkstümlichkeit. Aber mit Barbara Uttmann hat sie nachweislich eigentlich gar nichts zu tun.
Romane, Theaterstücke und Erzählungen in Illustrierten zeichnen ein rührseliges Bild von der guten Fee aus dem Erzgebirge, die tausenden armen Frauen Lohn und Brot gibt. Zeichnungen und Lithografien mit ihrem Porträt werden vertrieben. Und das, obwohl es überhaupt kein Bild aus ihrer Lebenszeit gibt.
Jede Darstellung sagt eigentlich viel mehr über die Zeit ihrer Entstehung aus, als über Barbara Uttmann selbst.
Bastian Guttke hat im Uttmann-Saal des Erzgebirgsmuseums alle Porträts versammelt. Naja, fast alle. Die Klöpplerin aus einer Serie von 4 kostbaren Elfenbeinfiguren steht im grünen Gewölbe. Gebeugt über einen Klöppelsack aus blauer Emaille mit roten Rubinen sitzt da eine ältere Frau. Im 19. Jahrhundert wird die Klöpplerin als authentische Darstellung von Barbara Uttmann gedeutet. Der populäre Historienmaler Emil Eugen Sachse fertigt danach eine Zeichnung, die tausendfach kopiert, lithografiert und fotografiert wird. Sie hängt im Uttmann-Saal, gleich neben einer lebensgroßen Holzplastik und einer Büste von Barbara Uttmann, die sie beide als selbstbewusste Frau zeigen. so wie sie auch auf dem Marktplatz steht. Dort, wo andere Städte ihrem Gründungsherrn huldigen, erinnert Annaberg an Barbara Uttmann.
Zum einen ist man natürlich stolz, dass man so eine bedeutende Person, die die Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung der Stadt so beeinflusst hat, gefördert hat, dass man die hier ins Zentrum rücken kann. Zum anderen gibt es dann auch noch ein feministisches Interesse. Das ist heute ja sehr en vogue. Und diese Perspektive ist bei der Barbara Uttmann sehr verlockend natürlich, weil sie in ihrer Zeit eben eine besondere Funktion innehatte, die man ihr aus heutiger Perspektive gar nicht zutraut. Man muss bloß hinzufügen noch, dass es damals durchaus nicht nur Barbara Uttmann war, die als Unternehmerin aufgetreten ist, sondern noch etliche andere Damen, die auch nicht wesentlich weniger bedeutsam waren als sie. Also diese Funktion, diese gesellschaftliche Funktion war durchaus möglich für Frauen damals und auch wirtschaftlich, gesellschaftlich notwendig und anerkannt.
Nicht als Erfinderin des Klöppelns schreibt Barbara Uttmann Erzgebirgs- und Weltgeschichte, sondern weil sie eine der erfolgreichsten Managerinnen ihrer Zeit ist.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Erze und Spitzen als Erfolgsrezept. Barbara Uttmann, die erfolgreiche Geschäftsführerin, Unternehmerin im 16. Jahrhundert. Charlie, spannend, spannend. Und vor allen Dingen vielleicht auch gleich am Anfang nochmal Uttmann. Uttmann, da gibt es ja verschiedene Schreibweisen, aber wir hatten uns dann doch für Uttmann jetzt entschieden.
Ja, es gab ja damals noch keine Orthographie und auch die Familiennamen waren durchaus fluid. Ich hatte es ja drinnen mit dem vom Elterlein, heute oft von Elterlein geschrieben. Und so ist auch mit Uttmann, da gibt es die verschiedensten Schreibweisen. Die meisten modernen oder heutigen Autoren schreiben es mit TH, einige auch mit Doppel-T. Und dann ist immer die Frage, Uttmann oder Uttmann. Meine Gesprächspartner haben Uttmann gesagt und deswegen habe ich mich dann entschieden, auch die Aussprache so bei Uttmann zu lassen. Aber nachweisen, ob Uttmann oder Uttmann, das kann eben heute niemand.
Genau, nachweisen konnten wir nur, dass sie nicht die Erfinderin des Klöppelns ist.
Genau, genau.
Das ist wirklich spannend. Sie ist auch nicht die Fee des Erzgebirges.
Nein,
diese Zuschreibungen, sehr spannend auch, sehr interessant, wie das dann immer im Nachhinein doch kommt, nicht wahr?
Ja, und da spielt eine große Rolle eine Annaberger Posamentenfamilie, die im 19. Jahrhundert eben sehr erfolgreich war und auch diesen Brunnenbau, Denkmalsbau initiiert hat. Und sie dann sozusagen da als die gute Fee des Erzgebirges dargestellt hat. Und so meinte zumindest Wolfgang Blaschke, die wollte auch von ihrem guten Ruf ein bisschen partizipieren, also der Unternehmer des 19. Jahrhunderts.
Verstehe.
Und sie stammt wohl selbst auch von Barbara Uttmann ab. Das war also immer noch lebendig und das zählt was. Übrigens bis heute, Wolfgang Blaschke hat gesagt, als er vor 12 Jahren nach Annaberg gekommen ist, da sind Leute gekommen, haben sie ihm vorgestellt und haben gesagt, wir sind in der 13. Generation mit Barbara Uttmann verwandt oder 13. Generation nach Barbara Uttmann oder wir sind die 14. Generation nach Adam Ries. Also,
ja, Wahnsinn.
Es ist ein Geschichtsbewusstsein in Annaberg, das ist schon erstaunlich.
Es ist auch irgendwie toll, weil ich meine, wir alle benutzen Adam Ries halt irgendwie nur so als Sprichwort und dann ist es natürlich toll, wenn es halt so wirklich auch so eine Art familiäre oder zumindest auch regionale Bindung gibt.
Ja, auf jeden Fall und Adam Ries ist natürlich auf jeden Fall auch eine Weltgeschichte wert. Ne?
Stimmt, das hatten wir noch gar nicht gemacht. Macht. Es gibt noch einen anderen Aspekt, bei dem ich aufgehorcht habe in deiner Weltgeschichte, gleich zu Beginn. Und zwar, dass man zum Ende des 15. Jahrhunderts oder auch dann Anfang 16. Jahrhundert, dass man da einfach so quasi ein Areal kaufen konnte. Also in meiner naiven Vorstellung gehört das ja irgendwie immer dem Herzog, Kurfürsten oder König. Also dass man auch so Land kaufen konnte und besitzen konnte. Hatte mich dann doch irgendwie überrascht. Bin ich da jetzt auf der falschen Fährte? Wussten das alle anderen außer mir?
Frag mal deinen Geschichtslehrer, was er euch beigebracht hat.
Das war ein Brandenburg.
Das ist natürlich Spezielles, das hat man eigentlich auch nicht im Geschichtsunterricht. Das Land hat natürlich immer jemanden gehört und der konnte auch damit handeln und das verkaufen. Und dort war es eben auch so, ich glaube, es hat irgendeinem Grafen gehört und der Hans von Elterlein hat es dann eben gekauft. Für mich war eher die spannend, woher wusste er oder ahnte er, dass dort eine Stadt entstehen soll. Also es war schon clever, dieses Areal zu kaufen und dann wird's Bauland und dann hat er ausgesorgt. Ne?
Der hatte da wahrscheinlich einen richtigen Riecher und die Zeichen der Zeit gelesen.
Ja, und wahrscheinlich auch das Verständnis, das boomt jetzt derartig, dieser Bergbau am Schreckenberg. da wird eine Stadt entstehen. Und dann guckt man und sagt, wo könnte sie denn entstehen? Und hat schon mal vorsorglich eben das Areal erworben und dann hat es geklappt. Aber sollte man vielleicht auch mal sagen, dass Sachsen so erfolgreich war, es heißt immer der Bergbau und deswegen ist Sachsen so erfolgreich. Aber dazu gehört auch noch ein ganz wichtiger Aspekt und das ist einfach die Rechtssicherheit in Sachsen. Dass es dort wirklich ein Rechtssystem gab mit dem Leipziger Schöppenstuhl als vielleicht dem wichtigsten Gericht seiner Zeit in Deutschland. Und wenn er dort das Areal gekauft hat, dann konnte er nicht einfach der Herzog von Sachsen, Herzog Georg, hingehen und sagen, lieber Elterlein, rück das mal raus, hier will ich meine Stadt hinbauen. Sondern er hätte es ihm auch wieder abkaufen müssen.
Ah, spannend.
Und diese Rechtssicherheit, die ist auch ganz wichtig, dass eben auch die Fugger, Welser, die also die noch viel reicheren Kaufleute aus Süddeutschland, eben in Sachsen investiert haben. Weil sie sicher sein konnten, sie kriegen das Geld dort raus und da kommt keiner und nimmt es ihnen weg.
Genau, da ist einfach nicht die quasi die höhere Macht da, die dann darüber wegspricht und sich sagt, ja, ha, sorry, jetzt meins.
Ist alles meins. Also die Bodenschätze haben alle dem Kurfürsten bzw. Herzog gehört, das war schon klar. Aber wenn der was abgegeben hat, dann hat dir das auch gehört und der konnte nicht einfach sagen, hier rück's mal raus. Also zum Beispiel ja auch mit der Seigerhütte von der Barbara Uttmann. Er hat sie ihr abgekauft. Und er hat sie nicht enteignet.
Genau, also er hat sie nicht enteignet, er musste abkaufen und wahrscheinlich auch zu einem höheren Preis, kann ich mir vorstellen, als sie den damals bezahlt hat.
Da habe ich jetzt keine Zahlen gefunden, aber er hat schon eine kräftige Summe dort gezahlt. Es war erstaunlich, es wurde dann verhandelt und dann hieß es, das war ja nicht bloß die Seigehütte, ich hatte es ja gesagt, ne? Da gehörte ja ein richtiges
Mühle,
Dorf drin,
genau,
die Mühle
die
und
Fischteiche, alles. Imkerei,
ja. Und es ist auch von Holzbohlen auf den Wegen die Rede. Die Holzbohlen zum Beispiel hat er ja auch mit abgekauft. Und auch die Ernte, die da war, wo im Frühjahr oder Sommer, wo der Kaufvertrag ging, also was sie dort angebaut hatten, ging auch. Interessanterweise nicht abgekauft hatte er die Bienenstöcke.
Oh.
Die, warum auch immer.
Komm, die kannst du mitnehmen.
Die kannst du mitnehmen, ja. Also das war schon sehr detailliert geregelt und das wurde auch wie heutzutage, es gab eine Schätzung und dann gab es den Preis. Und ja, natürlich hatte der eine Machtposition, ne?
Ja, klar.
Aber letztlich, es war nicht so, dass sie irgendwo
über den Tisch gezogen
über den Tisch gezogen wurde, sondern er hat schon ordentlich gezahlt.
Und ich meine, sie hat ja auch lange Zeit vorher gut damit Geld gemacht und gewirtschaftet. Ne? Also es hatte ja auch viel, bis es dann zum Verkauf kam, auch viel selbst gebracht.
Es kommt hinzu, dass er auch wirtschaftlicher was überlegt hatte. Er wollte es nämlich noch vergrößern, dass das Mansfelder Kupfer dort auch noch mit verhüttet wird. Also das waren dann auch Investitionen, die vielleicht Barbara Uttmann überfordert hätten.
Ja, genau, weil sie dann doch nur eine Unternehmerin ist und nicht diese große, Macht um sich hat, wie jetzt genau so ein Herzog.
Ja, für mich war es auch interessant, wie wirtschaftlich die gedacht haben, so ein Herzog oder dann Kurfürst. Gesagt hat, okay, hier, das ist ja noch effektiver, wenn ich jetzt das Mansfelder Kupfer dorthin transportiere und das dort alles verhütten lasse. Das ist ja effektiver, als noch eine, zwei, drei kleine Seigerhütten woanders zu haben. Also machen wir das jetzt und wir machen ja ein großes Unternehmen. Das dann sozusagen staatlich ist.
Ein großes Unternehmen und dass wir das wissen, liegt ja auch einfach nur an den detaillierten Quellen. Aber wie man diese Quellen liest in der Geschichte und im Verlauf der Geschichte, das zeigt ja eigentlich diese Weltgeschichte auch nochmal sehr gut. Also die Idee, dass wir heute sagen oder die Vorstellung haben, dass viele Frauen oder Witwen vielleicht gar nicht wirklich als Managerin auf irgendwie als Unternehmerin überhaupt gewirkt haben, liegt halt daran, das möchte ich jetzt mal so formulieren, weil halt meistens der Vormund unterschreiben musste.
Ja, aber es liegt auch dran, dass die Quellen nicht genau gelesen werden. Also sagt mir Wolfgang Blaschke, man muss dann schon mal genau hingucken. Wenn die Kurfürstin Anna bei Barbara Uttmann Borten bestellt, dann schreibt sie an Christoph Uttmann-Ninn.
Oh.
Und dieses kleine IN ist der Hinweis, das ist eigentlich im Brief an Barbara.
Ach.
Und das auch bei anderen. Er hat gesagt, auch andere, es gibt eine andere Unternehmerin in Annaberg, eine Handwerkersgattin, Malerin. Also jetzt nicht vom Beruf, sondern der Name Maler. Und wenn an sie geschrieben wird, dann ist von der Malerin die Rede, oder in Quellen ist von der Malerin die Rede. So, und das sind natürlich Feinheiten, das muss man wissen, sollte man auch als Historiker. Und man muss es genau lesen. Und möglicherweise hat man im 19. Jahrhundert, man hat Christoph Uttmann gelesen und dachte, ach, der kleine Kringel da hinten.
Ja, voll. Und weiter geht's.
Man weiß, was das ist. Handschriften sind ja wirklich auch eine große Herausforderung in der Zeit. Ja, man muss es genau lesen und man muss es wissen. Und Dann habe ich aber auch gelernt, das war mir auch nicht so klar, es war durchaus, nicht vielleicht gang und gäbe, aber auch nicht selten, dass Frauen die Unternehmen ihrer Männer weitergeführt haben. Sowohl als Handwerkerin als auch eben als Kauffrau dann.
Das ist das. Und auch allein, sage ich jetzt mal, diese Haushalte zu führen, wie so eine Art Managerin jetzt mal im Neudeutschen Sprech, das hatten wir ja schon in unserer Weltgeschichte vor der Haustür, als es um Katharina von Bora ging.
Ja, genau. Also bei Luther waren ja immer mal Dutzend oder zwei Dutzend, drei Dutzend Leute zu Gast und die mal zum Mittag und zum Abend zu bewirten. Das ist ja wirklich eine logistische Herausforderung. Das ist auf jeden Fall eine Managerin. Barbara Uttmann mit 12 Kindern, also 15 Geborene, 12, die das Erwachsenenalter erlebt haben. Das ist natürlich auch einfach eine Riesenherausforderung. Und da kann man nicht einfach sagen, ja gut, die hatte Mägde, die hatte Köchin und sonst was alles. Stimmt zwar.
Aber die muss man auch anleiten.
Die muss man anleiten und die muss man beaufsichtigen. Also da ist man nicht so als Hausfrau in dem Sinne, dass sie da selbst kocht und stickt und macht und die Klamotten flickt, vielleicht beschäftigt, aber sie ist als Managerin gefragt.
Und du hattest mir versprochen, dass du mir noch andere Frauennamen mitbringst, andere Beispiele für solche Gewerkinnen quasi. Wen hast du denn dann noch mit dabei?
Also wenn wir jetzt in der Zeit erstmal bleiben von Barbara Uttmann oder etwas früher, dann hatten wir ja schon die Katharina von Bora. Aber mehr als Kauffrauen war Margarete von Leimbach. Das war so der reichste Bürger Leipzigs gewesen.
Und die reichste Bürgerin?
Also ihr Mann war der reichste Bürger. Und wenn der weg war, und die waren ja ständig unterwegs, weil der Hans von Leimbach zum Beispiel hat einen Kurfürsten auf einer Pilgerfahrt begleitet, weil er unterwegs das Geld organisieren musste für den Kurfürsten. Dann war der natürlich erstmal Monate oder Jahre weg oder sind zur Messe gereist oder haben einen Fürsten auf dem Reichstag begleitet, auf Kriegszügen begleitet. Also diese Kaufleute waren oft monatelang von zu Hause weg und dann haben die Frauen das gemanagt, oft. Also die Margarete von Leimbach, die dann auch direkt den Auftrag hatte, wenn wichtige Nachrichten kommen, die öffnet die Briefe und dann schreibt bitte an Kurfürst Friedrich den Weißen, was es so an wichtigen Ereignissen gibt. Also sie hat direkt Kurfürst Friedrich den Weisen unterrichtet.
Wahnsinn.
Die kannten sich auch, weil der Kurfürst ist in ihrem Hause abgestiegen, wenn er auf der Leipziger Messe war. Oder dann für mich noch beeindruckender Apollonia von Wiedebach oder Apollonia Blasbalg. Also eine Freiberger Kaufmannstochter, die den Jakob Blasbalg geheiratet hat. Zweitreichster Bürger in Leipzig Anfang des 16. Jahrhunderts. Und der war so wohlhabend, dass er für den Herzog Georg die Rentkasse geführt hat. Das heißt, alle Rechnungen des Hofes, also de facto Sachsens, des sächsischen Staates, liefen über ihn. Also er war sozusagen Finanzminister. Und als er gestorben ist 1490, hat Apollonia diesen Job übernommen und hat für ein halbes Jahr, war sie dann sozusagen die Finanzministerin. Offensichtlich kannte sie sich so gut mit den Rechnungen aus und was dort zu machen ist, dass man niemanden anderes eingesetzt hat, sondern gesagt hat, mach das mal weiter.
Und all das sind ja auch die Anzeichen, dass die Frauen eigentlich schon immer mit beteiligt waren. Also auch dieses schon selbst zu den entweder Lebenszeiten oder Anwesenheitszeiten dieser Männer, weil man kann ja nicht von 0 auf 100 diesen Job übernehmen, wenn der andere geht. Also es ist schon ein Hinweis, dass es da so ein gemeinsames Zusammenarbeiten in einer gewissen Weise gab.
Das auf jeden Fall. Und dass die Frauen gebildet sein mussten.
Ja.
Also dafür musste man ja rechnen können, man musste lesen und schreiben können. Und das war ja damals nicht Alltag. Für Knaben gab es Schulen, für Mädchen eigentlich nicht. So, also sind das wahrscheinlich Privatlehrer gewesen, die die Mädchen mit unterrichtet haben.
Obwohl, liegt das jetzt vielleicht auch schon wieder an mir, aber ich dachte, ab einer bestimmten, sag ich mal, Schicht, Gesellschaftsschicht, zu der man hörte, war ja auch so ein Hausunterricht ja auch eigentlich zum guten Ton, ja, auch für Frauen auf jeden Fall.
Ja, also die klassische Mädchenschule, die ist erst mit Luther gekommen. Also Luther hat gesagt, Mädchen brauchen auch Bildung, die sollen ja schließlich auch die Bibel lesen können. Damit sind die Schulen entstanden. Aber zuvor war es eben viel in Hausunterricht und ja danach auch. Wer was auf sich hielt, hat natürlich seine Kinder nicht in die Volksschule geschickt. Und die Mädchen schon gar nicht. Wir reden ja jetzt erstmal noch um 1500. Und da finde ich es schon erstaunlich, was die Frauen gelernt und gewusst haben. Ob die Barbara Uttmann wirklich bei Adam Ries in der Rechenschule saß, ist auch nicht klar. Also durch den großen Stadtbrand sind eben doch viele Quellen in Annaberg verloren gegangen. Dadurch weiß man nicht so sehr viel aus der Zeit. Man vermutet, dass sie auch mit war oder eben Adam Ries dort Unterricht oder ein Schüler oder über ihren Bruder, wie auch immer. Aber es waren immer kluge, gebildete Frauen. Sonst hätten sie diese Arbeit nicht machen können.
Und sie waren auf jeden Fall sehr erfolgreich, so wie Barbara Uttmann, unsere Weltgeschichte vor der Haustür dieses Mal. Und Charlie, wir wollen den Moment nutzen und auch auf einen anderen Podcast teasen. Und zwar Buchgefühl heißt der von unseren Kolleginnen und Kollegen. Das funktioniert so ein bisschen wie bei uns. Also wir haben ja das Feature und dort ist es so, dass man in ein Buch in die Welt einer Autorin, eines Autors eintauchen kann. Und neben dem Gespräch gibt es dann immer eine toll inszenierte Lesung von Schauspielerinnen oder Schauspielern. Dazu ein bisschen Musik. Das sind oft Romane, manchmal auch Sachbücher. Auf jeden Fall immer eine Empfehlung. Und ich würde ja sagen, wir lieben ja auch Literatur. Und ich finde, man kann Literatur nur weiterempfehlen. Den Link zum Podcast Buchgefühl, den finden Sie hier bei uns in den Shownotes. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in ARD Sounds. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Sie sehen, Vorschläge werden auch umgesetzt. Charlie,
nicht
wie macht
ganz
man das
schnell,
am besten?
Leider. Ja, nicht alles klappt so ganz schnell. Einige der Vorschläge, die da kamen, das sind auch Frauen, die ich schon mal im Stichtag oder im Kalenderblatt gemacht habe, wo ich auch weiß, die Materiallage ist leider recht dürftig. Das ist so, weil oft bloß über einen Mann geschrieben wurde oder einfach durch den Stadtbrand die Quellen weg sind. Aber ich versuche weiterhin, irgendwelche interessanten Damen in die Weltgeschichte einzubringen. Gerne weitere Vorschläge. Aber wir sollten auch nochmal auf unsere hinweisen, wo wir schon mal über Frauen gesprochen haben, wie Katharina von Bora und natürlich auch der Podcast über die Eisenkunstgießerei Lauchhammer und die Freifrau von Löwendal, mit der ja die Industrialisierung der Lausitz begann.
Genau, und weitere Vorschläge, die können Sie uns per E-Mail schicken an
weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Bis dann, tschüss und auf Wiederhören.